Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, kennt ihr Clark Kent? Nein. Sehr gut, das ist sehr schön, das freut mich. Clark Kent ist ein junger Zeitungsreporter in einer Metropole, einer großen Stadt. Er ist zurückhaltend, schüchtern, trägt Brille und er hat anscheinend ein Gespür dafür, was einen guten Reporter ausmacht. Denn wenn auch immer etwas Herausragendes in dieser Stadt passiert, Clark Kent ist da. Er hat, wie man so schön sagt, den richtigen Riecher. Ein spektakulärer Banküberfall, den die Polizei nicht auflösen kann, sondern ein einzelner Mann beendet den unblutig. Clark Kent ist da. Es gibt nur ein Problem. Alle anderen Zeitungen haben ein Foto von der Sache. Clark nicht. Er schafft das nie. Und das bringt seinen Chef quasi zur Verzweiflung. Er schafft es nie, ein irgendwie brauchbares Foto von der Sache mitzubringen. Die U-Bahn entgleist und stürzt fast in den Fluss. Nur das beherzte Eingreifen von jemandem verhindert die große Katastrophe. Clark Kent ist dabei. Aber wer hat kein Foto von der Sache und alle anderen schon? Clark Kent. Der könnte so viel aus sich machen, aber er ist halt ein Loser. Er ist halt ein Verlierer. Das ist so unfair. Unfair ist gerade ein sehr wichtiges Wort bei uns zu Hause. Besonders die beiden kleineren Kinder verwenden es sehr, sehr oft. Unfair ist zum Beispiel, wenn Anna eine Stunde später zur Schule gehen darf und alle anderen schon zur ersten Stunde müssen. Unfair ist, wenn Selma sich mit Freunden trifft, aber Kilians Freunde keine Zeit haben. Und unfair ist, wenn ich mit den beiden großen Mädels einen Film ab 16 gucke und die beiden Jungs nicht mitgucken dürfen. Das ist so unfair. Liebe Schwestern und Brüder, immer mehr Menschen machen Bilder von sich selbst und posten die dann auf Social Media. Instagram, Snapchat, TikTok. Facebook habe ich mir sagen lassen, macht man heute nicht mehr. Wer das noch macht, ist alt. Ich zum Beispiel. Selfies. Ich am Strand, ich beim Essen und ich beim Handstand auf dem Hochhaus. Es ist schon komisch, bei einem Konzert, wenn man da ist und alle holen ihr Smartphone raus, um mitzufilmen, statt sich auf die Musik einzulassen, den Moment zu erleben. Manche Leute sehen ihre Urlaubsorte fast ausschließlich auf dem Bildschirm ihres Smartphones, weil sie die ganze Zeit am Fotografieren und Filmen sind. Natürlich wollen sie den Augenblick festhalten, konservieren, aber doch, das Erlebnis wird schmaler. Es bleibt vielleicht ein schales Gefühl zurück. Doch wer jetzt meint, die Jugend von heute sei verderbt, dem kann ich zum Glück entgegenhalten, dass schon Johann Wolfgang von Goethe seinen Faust etwas sagen lässt, das mich doch sehr erinnert. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möcht ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürft ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Und Mephisto antwortet, ihn sättigt keine Lust, ihm genügt kein Glück. So buhlt er fort nach wechselnden Gestalten den letzten, schlechten, leeren Augenblick. Der Arme wünscht ihn festzuhalten. Nun denn, ihr Lieben, Clark Kent, Unfairness, Selfies, das verspricht ein spannender Predigtext zu werden. Ich lese mal aus dem Matthäusevangelium im 17. Kapitel. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Das ist aber unfair. Warum nimmt Jesus nur die drei Jünger mit? Was haben Petrus, Jakobus und Johannes, was die anderen nicht haben? Waren die netter zu Jesus? Sind die vielleicht schlauer als die anderen Jünger? Hat Jesus die vielleicht lieber? Das ist total unfair. Das hat sich bestimmt auch Mose gedacht, aus unserer Lesung im Ersten Testament. Das ist total unfair. Warum soll ausgerechnet ich zum Pharao gehen und den davon überzeugen, das Volk freizulassen? Und überhaupt ist das total unfair. Nur Mose sieht den brennenden Dornbusch, niemand sonst. Ist es nicht total unfair dem ganzen Volk Gottes gegenüber? Liebe Schwestern und Brüder, es wird nirgendwo im Text erklärt, warum die einen dies und das erleben und andere nicht. Das Erlebnis am Dornbusch hatte keinen FSK 16 Aufkleber dran. An der Verklärung war kein Schild aufgestellt vor dem Berg unten. Leute mit einem IQ unter 100 dürfen ab hier nicht weitergehen. Es stand nirgendwo ein Türsteher, der sagte: Du kommst hier nicht rein, nicht in den Klamotten, du nicht. Nein, die Bewegung ist eine andere. Es wird niemand abgewiesen, aber einige wenige werden eingeladen. Und das ist das, was manche Menschen Glück nennen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wie ich letztens auf dem Weg zur Arbeit, als der ganze Himmel, wirklich der ganze Himmel, golden leuchtete vom Sonnenaufgang und gleichzeitig ein Regenbogen zu sehen war. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so wie der Reporter Clark Kent, immer da, wenn was passiert. Und so geht es den drei Jüngern auch. Sie sind eben dabei bei dieser Begebenheit. Sie sind dabei bei Jesus auf dem Berg und plötzlich beginnt Jesus zu leuchten, zu strahlen. Aber nicht so, wie Mose seinerzeit leuchtete, als er vom Berg Sinai hinunterstieg. Da wird berichtet, dass Mose quasi so eine Art Reststrahlung Gottes an sich hatte. Im zweiten Buch Mose 34 heißt es: Als nun Mose herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und die anderen Israeliten das sahen, fürchteten sie sich. Nein, nicht so ein Abglanz, so eine Reststrahlung ist gemeint, sondern ein eigenes Leuchten, aus innen heraus. Und sofort geht mein innerer Film an. Und gleich sehe ich Jesus vor mir, weiß strahlend. Aber stopp! Nicht Jesus leuchtet weiß, sondern seine Kleider. Er leuchtet wie die Sonne, golden, rötlich, wärmend. Jesus, der Sohn Gottes, ist Person of Color, kein bleiches Weißbrot, so wie ich. Innerer Film wieder aus. Und der leuchtende Jesus, der begegnet zwei weiteren Personen. Das sind Mose und Elia. Woran die drei Jünger die erkennen, keine Ahnung, steht nicht da. Vielleicht haben sie sich ja vorgestellt. Vielleicht war es aber auch einfach diese innere Klarheit, die man manchmal so hat, häufig in Träumen. Das muss man sich mal vorstellen. Sie sind dabei, als Jesus, ihr Meister und Rabbi, Mose begegnet, dem Überbringer des Gesetzes, dem Urvater und Begründer des ersten Bundes. Und Elia, dem großen Propheten, beide Lichtgestalten des ersten Testaments. Das ist das Gipfeltreffen im wahrsten Wortsinn. Alter Bund und neuer Bund treffen sich. Wer bisher noch zweifelte an Jesus, der weiß nun das. Und Petrus fragt: Können wir ein Selfie machen? Er fragt natürlich was anderes, aber er meint genau das. Er sagt: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Petrus will das festhalten, was gerade geschieht. Er will zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Doch als wäre diese Begegnung nicht genug, nicht überwältigend und groß genug. Es geht noch weiter. Noch während Petrus das sagt, geschieht das Nächste. Eine leuchtende, lichte Wolke erscheint und aus ihr spricht eine Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. So ähnlich war das wohl schon bei Jesu Taufe gewesen. Matthäus berichtet im 3. Kapitel, da nun Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich der Himmel auf über ihm und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Nun also geschieht diese Stimme nicht nur Jesus, die Jünger hören sie auch. Und das ist zu viel für sie. Was hat das alles zu bedeuten? Sie klappen zusammen, sie bekommen es mit der Angst zu tun. Es ist ihnen einfach zu viel. Ja, liebe Schwestern und Brüder, was hat das wohl alles zu bedeuten? Wenn etwas nicht durchschaubar ist, dann bedarf es häufig einer Klärung. Eine Klärung macht etwas klar. Eine Klärung sorgt für Durchblick, Durchschaubarkeit. Und wenn man trotz der Klärung keinen Durchblick erhält, dann kann man noch auf eine Erklärung hoffen. Jemand anderes, der oder die einen Durchblick erhalten hat und dann erklären kann, was er oder sie selbst erkannt hat. Doch Erklärungen, das wissen wir nur zu gut, können auch in die Irre führen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, erklärte einst ein Staatsmann eines Landes, das es heute nicht mehr gibt. Doch dieser Text, dieser Predigtext, vor dem wir heute stehen, der ist mit dem Wort Verklärung überschrieben. Den Jüngern Jesu war klar, dass sie mit Jesus unterwegs waren, ihrem Rabbi, ihrem Meister. Ein wenig vor unserem heutigen Predigttext in Matthäus, da fragt Jesus seine Jünger, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das ist eine Erklärung. Wow, sie haben begriffen. Aber was haben sie da eigentlich begriffen? Ihr Lieben, wenn man die Filme mit Clark Kent und seinem Chef sieht oder die Bücher und Hefte liest, dann fragt man sich schon ein bisschen, ob der Chef eigentlich auf den Kopf gefallen ist. Denn die eine Person, die den Banküberfall beendet, die den U-Bahn-Zug rettet, die Stadt vor der Zerstörung durch den brechenden Staudamm bewahrt und so weiter und so fort, diese eine Person ist niemand anderes als Superman. In der Geschichte weiß niemand, wer Superman ist, aber überall, wo Superman auftaucht, ist auch Clark Kent. Und jeder und jede hat ein Foto von den Heldentaten von Superman, außer Clark Kent, der Reporter ist. Liegt da nicht ein Schluss auf der Hand? Simon Petrus und die Jünger haben einen solchen Schluss gezogen aus dem Handeln Jesu. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das ist die Erklärung für das, was bei ihnen geschieht, was diese besonderen Dinge ausmacht. Das ist die Erklärung, die Jesus auch Johannes dem Täufer ausrichten lässt, als dieser fragt, ob er der Christus sei. In Matthäus 11 heißt es, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr seht und hört. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Na klar, die Jünger sind nicht auf den Kopf gefallen. Die haben ihre Schlüsse gezogen. Klar, ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch ich bekenne Jesus als den Sohn Gottes, meinen Herrn. Natürlich, das ist die Erklärung. Aber haben Petrus, Jakobus und Johannes, hast du eine Idee, was das wirklich bedeutet, dass Jesus der Christus ist, des lebendigen Gottes Sohn? Was die Jünger da auf dem Berg erleben, letzten Endes haben wir keine so richtige Ahnung. Sie können es ja nur mit Menschenwörtern aufschreiben, was da geschehen ist. Petrus bestätigt das Erlebnis dieser Herrlichkeit in einem seiner Briefe später und auch das bleibt sehr nebulös und diffus. Und auch Paulus ringt um Worte, wenn es um die Herrlichkeit Gottes in Jesus geht. Denn Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben diesen Schatz aber nur in irdenen Gefäßen. Paulus sagt, Gott selber gibt einen Lichtschein in unsere Herzen. Daraus erwächst eine Erleuchtung und in dieser Erleuchtung können wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, wenn wir Jesus ansehen. Ganz schön viele Schritte. Und das trifft ungefähr das, was die Jünger erleben. Sie erleben ein Stück von der Herrlichkeit Gottes bei ihrem Rabbi. Und schon das Stück, das sie erleben, ist total überwältigend. Es ist zu herrlich, zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht kennst du sie ja auch, diese wundervollen, kraftgebenden, im Glauben festmachenden Momente, die du am liebsten für immer festhalten willst. So wie den golden strahlenden Himmel mit dem Regenbogen. Oder den Moment beim Bibellesen, der dir plötzlich eine ungeheure Klarheit und Gewissheit gibt. Oder der weinselige Abend mit Freunden, der dich Raum und Zeit vergessen lässt. Vor allem die Zeit, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Vielleicht lässt ein solcher Moment ja etwas aufblitzen von dem Licht Gottes, von seiner Wahrheit, von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Vielleicht ist ein solcher Moment ja das, von dem Herbert Grönemeyer singt, ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott, ein Stuhl im Orbit. Vielleicht ist es ein Moment von dem, wie Gott sich unser Leben eigentlich mal gedacht hatte. Damals, als er beschloss, Menschen zu machen. Als Jesus die Jünger anspricht, ist das alles verschwunden. Steht auf und fürchtet euch nicht, sagt er. Minuten nach dem goldenen Himmel beim Sonnenaufgang erreichte mich die Regenfront und ich wurde bis auf die Knochen durchgeweicht auf meinem Fahrrad. Nach dem wundervollen Abend mit Freunden kommt der Morgen mit dem Kater. Nach der plötzlichen Klarheit folgen Wochen, vielleicht Monate, in denen ich mit Gottes Wort gar nichts anfangen kann, da gar nichts anfängt zu klingen und zu schwingen bei mir. Steht auf und fürchtet euch nicht, sagt er. Und dann geht er mit ihnen wieder vom Berg herunter. Er steigt mit ihnen hinab in das Reich des Alltags, wo Wunder zwar geschehen können, aber eben die Ausnahme sind. Wo Menschen das Evangelium hören, aber das kein Selbstläufer ist. Dahin, wo der Sohn des lebendigen Gottes nur ein Mensch ist, der isst und trinkt und redet und schläft, von einem seiner Freunde verraten wird und zwischen zwei Verbrechern verreckt. Dahin, wo die Großmächte sich das Land aufteilen. Dahin, wo Gewalt und Geld zählen. Was sagte die Stimme aus der Wolke? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und was sagt Jesus? Steht auf und fürchtet euch nicht. Was sagt uns Jesus? Was sagt er dir und mir? Er sagt, steh auf und fürchte dich nicht. Vielleicht hast du nichts in deinem Alltag von der Klarheit des Glaubens. Und vielleicht fallen dir auch die Erklärungen deines Glaubens im Alltag schwer. Aber eins ist ganz wichtig. Der Verklärte geht mit dir in den Alltag. Darum, steh auf und fürchte dich nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.